Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Es ist gar nicht so gut, wenn man überlegt, welche Grenzen könnten einem Kind jetzt wirklich gut tun. Also wenn du heute zu deinem Kind sagst, turn bitte nicht auf meinem Bauch so rum, das tut mir weh, dann kann das am nächsten Tag total in Ordnung sein.
Und Dr. Burak Yildirim.
Und ich glaube einfach, dass man aus diesen Dialogen, aus diesen Situationen für sich selber immer wieder was rausziehen kann. Also man sollte nicht unrealistische Ziele und Widerstände und Grenzen aufzeigen und gleichzeitig aber auch die Hürden nicht so bauen, dass sie nicht übersprungen werden können.
Bis an die Grenze und drüber. Warum übertreiben es so viele? Das ist ja so ein Thema, mit dem kennen wir uns gar nicht aus, ne, Burak?
Nein. Wir sind ja Kategorie Faultiere.
Richtig, genau. Deshalb kennen wir uns nicht mit Grenzen aus und wir übertreiben es nie, weil wir die vernünftigsten Menschen unter der Sonne sind.
Genau. Ja.
Herzlich willkommen zurück in unserem kleinen, feinen Podcast und lieber Burak, schön, dass du auch wieder an Bord bist. Es ist ja ein Thema, das uns jeden Tag beschäftigt eigentlich, oder? Dich ja persönlich, weil du bestimmt jemand bist, der so ein bisschen, der sich in Zaum halten muss. Also für mich gilt es auf jeden Fall. Und dann hast du ja auch noch beruflich mit Menschen zu tun, die es vielleicht das ein oder andere nochmal auch übertreiben und über die Grenze gehen. Und das alles hat irgendwo auch eine Bewandtnis, wenn wir über unsere mentale Gesundheit sprechen. Denn Grenzen sind ja eigentlich dazu da, dass man sie einhält. Und wenn man drüber geht, gibt es Gründe, warum wir das nicht tun. Und darüber würde ich gerne heute mit dir ein bisschen sprechen. Nicht aber ohne zu erfahren, wie dein Mental Health Moment der Woche war.
Ja, der war interessant. Wir hatten einige Geburtstage in dieser Woche. Mhm. Und und da kamen wir eigentlich aus dem Mental Healthening gar nicht raus. Jüngste Tochter hatte Geburtstag, meine Frau hatte Geburtstag. Und das jährt sich ja einmal. Mhm. Im Kalender, ja, wie bekannt ist, aber es ist immer wieder schön, vor allen Dingen die Kinder dabei zu erleben, wie unterschiedlich von Jahr zu Jahr sie damit umgehen. Natürlich werden dann die Wünsche manchmal auch etwas ausgefallener, manchmal aber auch erfrischend, wie soll man sagen, bescheiden. Und deshalb war das, ja, sagen wir mal, so eine Glücksüberflutung die Woche, weil wir uns viel mit der Familie ausgetauscht haben und dementsprechend natürlich auch getroffen haben und haben die Damen des Hauses hochleben lassen dürfen. Mhm. Und deshalb war es schlicht, einfach, aber sehr, sehr angenehm. Einige Geburtstage folgen noch. Mhm. Und deshalb, werde ich gut durch den Winter kommen.
Sehr gut.
Aber das können wir ja dann anders nochmal thematisieren.
Vielleicht in der nächsten Folge ist ja etwas, was viele Menschen betrifft, durch den Winter zu kommen. Ist gar nicht so einfach, vor allen Dingen gesund mental durch den Winter zu kommen. Fällt einigen schwer, ja. Das heißt, du hast bei mir, du wirst es kaum glauben, aber ich habe einen Mental Health Moment der Woche gehabt, da war ich bei einem sehr, sehr guten Orthopäden in Pulheim. Und man kann ja irgendwie viel labern, aber man muss sich dann irgendwann einfach auch mal selber auf die Pritsche legen. Und was ich da erlebt habe, war so, wie ich dich erkenne, sehr gewissenhaft, sehr genau, aber trotzdem auch mit sehr viel Spaß und mit sehr viel Motivation. Und ehrlicherweise war das so ein Tag, wo ich bin nicht gut mit MRTs, aber das war ja davor gelagert. Ich bin auch nicht gut mit Ärzten grundsätzlich, ich ziehe das immer durch und bin auch sehr dahinterher, aber trotzdem ist nicht richtig geil. Und dann habe ich ja die MRT-Bilder nicht gesehen, du hast sie ja vor mir gesehen. Und dann dachte ich mir so, oh Gerhard, ich habe mich aufs Schlimmste eingestellt. Naja, und dann war es ja gar nicht so schlimm. Also es waren ja Dinge, die man irgendwie gut hinkriegen kann. Und mir ist aber wieder aufgefallen und deshalb auch mein Mental Health Moment der Woche. dass es so schön ist, dass man, das ist ja ein riesen, weiß ich nicht, Privileg, nenn es wie du willst, aber es ist schon ein Privileg, wenn man seinen Arzt ja auch mal umarmen kann vorher, wenn man ihn gut kennt. Und wenn man, das ist ja, es ist wirklich ein Privileg. Und wenn man, wenn man in einer Art auch freundschaftlich miteinander verbunden ist und dann ist dann eine andere Art von Vertrauen und du weißt halt einfach auch, okay, das ist zwar jetzt, hat natürlich jetzt auch einen klaren beruflichen Anstrich, ist ja auch total gut so, aber trotzdem ist es so, dass du dich da einfach gut aufgehoben fühlst. Das ist jetzt, habe ich dir ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass das bei dir immer besonders ist und dass ich dich deshalb schätze, aber es war einfach auch so, dass ich direkt, nachdem ich losgefahren bin wieder in Köln, ja dann einen Tag später quasi auch angefangen habe mit meinem Programm, mit meinem Trainingsprogramm und auch festgestellt habe, dass wir haben das ja auch abgesprochen und so ein bisschen mal geguckt, was kann ich jetzt tun in der nächsten Zeit. Und dann nach kurzer Zeit aber auch schon zu sehen, dass da eine Verbesserung eintritt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass das so schnell geht. Es wird wahrscheinlich wieder den einen oder anderen Rückschlag geben, aber da so reingekommen zu sein wieder und mit weiß ich nicht, also mit dem Anfang, MRT, Untersuchungen und dann so einen klaren Plan irgendwie zu haben oder erstmal Klarheit zu erlangen und dann irgendwie beginnen zu können auf einer hoffentlich vernünftigen, guten Basis, das ist einfach ein Riesengeschenk. Und ja, und deshalb an dieser Stelle nochmal danke. Ich habe das ja schon persönlich auch gesagt, aber fand es großartig, dass ja, dass ich das so machen konnte.
Ja, ich danke dir. Das sind sehr viele Blumen, die da gerade auf mich herabgeregnet sind.
Ja, du sollst ersticken in Primeln. Du.
Ja. Genau. Oder Tod oder Gladiolen. Ja. Gibt es auch in dem Zusammenhang. Von einem berühmten holländischen Feldherrn und Trainer. Nee, ich meine, ich könnte jetzt natürlich sagen, man kriegt die Kunden, die man verdient. Und es ist ja auch schön, wenn man die Kunden umarmen darf. Aber du bist ja natürlich auch kein Kunde im klassischen Sinne. Ne? Also du weißt ja, wir würden ja die Praxis für dich aufschließen, wenn du in der Nähe bist. Und deshalb war es schön, dass wir einige Dinge, die wir auch teilweise vor den Podcast-Folgen ab und an besprechen, dann auch mal umsetzen konnten. Und du konntest den einen oder anderen Pflichttermin, ärztlichen Pflichttermin auch noch in dem Zusammenhang erledigen. Und aber wir versuchen, wir haben das ja in einer Folge auch mal ganz gut versucht zu skizzieren. Wir versuchen halt eine Atmosphäre zu schaffen, die lösungsorientiert ist. Auch ein großer Begriff sicherlich, aber ich denke, dass umschreibt es so mit am besten. Und schön ist natürlich, wenn wir anspruchsvolle Kunden haben, auch gerade sportlich und gesundheitlich anspruchsvolle, weil es natürlich viel, viel einfacher ist und uns für uns auch viel angenehmer, das gut steuern zu dürfen. Und dann wissen wir auch, dass es mit der Umsetzung funktioniert. Das eine oder andere kann man natürlich auch aus der eigenen Erfahrung vermitteln, Thema Crosstrainer, wie ich mit diesem Gerät umgehe und was das speziell an meinem Knie auslöst und bewirkt. Mhm. Und das sind so Dinge, denke ich, die man dann austauschen kann. Und deshalb freue ich mich, wenn man natürlich auch das, was man anbietet, auch in einer gewissen Form zurückbekommt und als Feedback natürlich nutzen kann. Ich hatte heute auch wieder ganz frisch aus der Sprechstunde eine Dame mit einem ganz schweren Schicksalsschlag, die ich jetzt ein Jahr nicht gesehen hatte. Sie hatte ihren Mann verloren, obwohl sich jetzt beide dann zur Ruhe gesetzt hatten und ihr ursprüngliches Haus verkauft haben, dann in eine kleinere Wohnung gezogen sind, weil sie gesagt haben, das größere Haus brauchen wir nicht mehr in der Form. Und dann ist leider der Ehemann verstorben. Und ich habe sie jetzt nach einem Jahr wieder gesehen mit einer Kniethematik und ging ihr ein Jahr gut, hatte natürlich viel Trauerzeit, trauert dementsprechend auch immer noch, aber hatte auch eine relativ lange Anfahrt und sagte auch, sie kommt sehr gerne, weil sie eben auch mal über diese Themen sprechen kann, die natürlich nicht so orthopädisches sind im klassischen Sinne, aber natürlich auf das Gemüt, auf den Körper und sicherlich auch auf das Knie oder auch auf den Rücken Einfluss haben können. Und deshalb ist es für mich immer wieder schön, auch Menschen kennenlernen zu können, auch näher kennenlernen zu können, wenn man die Zeit dafür hat, eben das eine oder andere einfach mal zu besprechen. Mhm. Dass es, wenn es mal nicht nur rein um die Anatomie, Symptome und Ursachen geht.
Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Kriege ich da jetzt von diesem emotionalen Moment, den du erlebt hast, die Kurve in die Übertreibenden oder zu den Übertreibenden?
Ja.
Vielleicht am besten, ich meine, übertreiben geht bei dir ja vor allen Dingen dann, wenn Süßigkeiten in der Nähe sind. Ne? Dann ist ja bei dir so der Punkt, wo man sehr aufpassen muss, dass du nicht übertreibst.
Ja, dann fallen meine Hüllen.
Dann kommt der wahre Boragil darum zum Vorschein, ne? Dann
absolut.
Ist dann, ja. Dann stehst du quasi nackt vor uns.
Ja. Auf jeden
ja.
Fall.
Aber ja, mal ernsthaft, also ich kam auf das Thema, weil ich nochmal drüber nachgedacht habe. Natürlich auch in diesem gesamten Prozess bei dir und auf der Pritsche und MRT und so weiter. Und dann irgendwie so dachte, ja, und dann habe ich noch eine neue Kolumne geschrieben. Und zwar in der aktuellen Kolumne bei Focus Online, da geht es eher um das Trainieren oder Sporttreiben bei Erkältungskrankheiten.
Ja.
Und ich musste einiges revidieren, weil mir vor einigen Jahren mal eine Kardiologin sagte, ach, ist eigentlich kein Problem, man muss es nur in Maßen machen. Und also es sei denn, du sollst natürlich nicht jetzt bei Fieber laufen oder so, ne? Aber so ein Schnupfen oder ein bisschen Husten oder so, ist das alles in Ordnung. Und dann unterhältst du dich so ein bisschen mit anderen Kardiologen nochmal und mit anderen Ärzten und die sagen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Also in dem Moment, wo Grippe angesagt ist oder dieses Grippevirus auch da ist und wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich nicht so richtig, dann muss man es nicht übertreiben, weil da dann eben einfach wirklich auch eine gerne auch mal eine Herzmuskelentzündung lauert. Bei so verschleppten Grippen. Und da fiel mir wieder so ein, was für Freunde und welche Freunde und ich auch, wo wir es an welchen Stellen so übertrieben hatten. Und eben, man muss es ja nicht übertreiben, war so die eine Aussage des Arztes, den ich da letzte Woche so vor der Flinte hatte. Und da dachte ich mir, ja, verdammt, warum machen wir das eigentlich? Also warum ist es so, dass wir, ob das jetzt im Sport ist, ob das beim Arbeiten ist, was dann viel, 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 viel zu viel ist. Warum ist es so, dass wir immer mehr machen müssen als andere, dass wir uns challengen müssen mit anderen, dass wir in den sozialen Netzwerken vielleicht einfach auch nochmal ein Rennen haben mit dem anderen, dass wir unseren Idolen, Freizeitidolen hinterhereifern und den Hals nicht richtig vollkriegen, so lange, bis wir ihn eingeholt haben. Also was ist das für ein Gen? Im Kopf, dass eben dieses Übertreibungsgehen ausmacht. Hast du irgendwie eine Idee, warum ist das so?
Ich glaube, die Idee liegt wie so bei vielen Dingen in der Vergangenheit, in unserer Vergangenheit. Es geht ja schlichtweg ums Überleben. Und zwar seit Menschengedenken. Von den Jägern und Sammlern wollen wir natürlich jetzt nicht nochmal anfangen. Die haben wir immer mal wieder beleuchtet, aber letztendlich liegt uns das natürlich schon im Blut, dass wir an Grenzen und über Grenzen gehen müssen, um letztendlich unsere Spezies am Leben zu erhalten. Mittlerweile in der Neuzeit sieht das sicherlich ein bisschen anders aus, weil gefühlt liegen ja Nahrungsmittel fast auf der Straße.
Mhm.
Und man muss sich vielleicht noch, wenn überhaupt, ein bisschen bücken oder mal ein bisschen strecken. Um oben ans Regal zu kommen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, schon grundsätzlich in uns verankert. Wir kennen das aus unserer Kindheit, wenn man sich an das eine oder andere zurückerinnert. Aber wenn man selber Kinder hat, dann, glaube ich, ist das allgegenwärtig, dass man natürlich auch eben Grenzen auslotet und immer schaut, kriege ich dafür so einen Klaps auf den Hintern oder auf die Hand? Oder komme ich damit durch? Hört in der Schule nicht auf mit der Fuscherei und ab und an mit dem Wegbleiben und um die Ecke oder selber mal den einen oder anderen Zettel schreiben. Also wenn uns jetzt hier noch schulpflichtige Kinder und Jugendliche zuhören sollten. Macht es bitte nicht. Keine Anlageempfehlung.
Nicht nachmachen.
Und deshalb ist es schon so, ich glaube, das kennt man auch, diesen Satz kennt man auch, dass man sich den meisten Druck eben selbst macht und letztendlich auch einfach mal so diese Grenzgänge erleben möchte. Und das kann bei der einen oder anderen Challenge auch gut sein, um wirklich ihr Selbstvertrauen zu tanken oder auch mal ein anderes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Aber das kann natürlich im mentalen und teilweise im körperlichen Bereich sehr gefährlich werden. Und auch so gefährlich, dass man natürlich Schwierigkeiten hat, vielleicht da wieder rauszukommen, weil man nicht die Tools besitzt. Die Tools, die man sozusagen angewandt hat und benutzt hat, um da reinzukommen, die kennt man, die kann man aber auch schwer ablegen, aber eben Tools, um da rauszukommen, das ist dann das ein oder andere Mal schwierig.
Du hast es gerade angesprochen, also Evolution ist ja langsam, insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass der ein oder andere dann noch so ein bisschen neandertalermäßig rumhängt und die Challenge braucht, auch in 2023 noch. Es ist aber schon auch so, dass ich mir oftmals Sorgen mache um Menschen, die du eigentlich so lieb hast, die du im Freundeskreis hast, die irgendwie im Rennen mit sich selbst sind oder im schlimmsten Fall auch mit anderen sind und die dieses Höher-Schneller-Weiter-Prinzip ja fast feiern schon auch und gerade die, die immer auf der Überholspur waren, davon habe ich jetzt einige, vielleicht hat das dann auch ein bisschen was mit dem heranschreitenden Alter zu tun, aber da stelle ich fest, dass die jetzt streckenweise einer nach dem anderen in so eine Burnout-Geschichte reinfallen. Also wirklich so von jetzt auf gleich, die streckenweise einfach auch wirklich wie soll ich sagen? An die kannst du ranlabern wie an einen müden Gaul, es passiert nichts. Die müssen wohl einfach diese Erfahrung machen. Also fast schon wie, ja, traut sich es kaum auszusprechen, aber fast schon wie Süchtige. Und das geht dann bis dahin, dass ein guter Freund von mir einfach auch übrigens Arzt, Kollege von dir, der dann irgendwie im OP einfach tot umgefallen ist. Weil er es übertrieben hat über Jahre hinweg. Seine Frau ist auch Ärztin, hat ihn immer gewarnt. Und der ist dann wirklich im OP an einem Herzinfarkt gestorben. Also das ist natürlich jetzt ein düsteres Szenario, das ich hier aufmache. Aber es ist schon auch so, dass man sich dann vielleicht einfach auch darauf einstellen muss, vielleicht ist das ja dann auch okay, dass es nicht gut ausgeht mit einem, wenn man die ganze Zeit auf dieser Spur ist. Gerade Thema Burnout. Finde ich deshalb krass, weil du lange, lange Zeit, wenn du jemanden so im Umfeld hast oder mehrere, dann siehst du das so kommen und plötzlich ist es dann so und derjenige oder diejenige selbst ist wahnsinnig überrascht und kann es kaum glauben. Und dann ist wirklich der Stecker gezogen. Brauchen wir Menschen das eigentlich, dass wir es dann so hart und schmutzig kriegen?
Nee, mit Sicherheit nicht. Weil das ja auch teilweise dann sehr lange dauert, um dort wieder hinauszukommen und vor allen Dingen auch das Selbstverständnis zu entwickeln, wieder Gas geben zu können, aber dosiert. Ich glaube, die größte Schwierigkeit ist überhaupt, Belastungen zu erkennen. Entschuldigung, vor allen Dingen Überbelastungen. Mhm. Weil wenn man einmal im Groove ist, dann kann man ja schon einiges abreißen. Das kennt jeder, der mal so auf den letzten Drücker für ein Examen lernen musste oder sich auf einen Wettkampf vorbereitet hat und wusste, also wenn ich jetzt die Woche nicht nochmal Gas gebe, dann wird das echt schwierig. Und da gibt es zahlreiche Beispiele, Projekte zu Ende stellen, Referate fertig machen. Und ich glaube, wenn das natürlich so allgegenwärtig ist und man von einer Challenge und von einer Aufgabe und von einem Druck in den nächsten katapultiert wird, dann denke ich, ist es unheimlich schwierig zu erkennen, was tatsächlich belastend ist und was noch, ja, nennen wir es mal relativ schlicht, gesund ist. Mhm. Was realistisch ist, was unrealistisch ist, vor allen Dingen die Erwartungen, die man damit verbindet, weil natürlich hat ein gewisses Umfeld Erwartungen an uns, nennen wir es mal, machen wir es mal persönlich. Aber es gibt halt die Erwartungen, die wir auch selber an uns stellen. Und ich denke, da die Balance zu finden, da muss man auch das ein oder andere Mal auf die Fresse fliegen. Jetzt vielleicht nicht direkt gänzlich, dass man in einem Loch verschwindet. Aber dass man zumindest mal ja so mit dem Körper mal Kontakt aufnimmt und überprüft, wie fühle ich mich eigentlich? Weil wir das auch in einer anderen Folge schon mal kurz angerissen hatten, der Körper kommuniziert ja mit uns. Der Geist natürlich auch, ist ja letztendlich ein Stück weit auch eine Einheit. Aber wir haben natürlich dann schon so Alarmzeichen, dass man sich einfach, obwohl man beispielsweise ein Projekt beendet hat, einen Wettkampf erfolgreich abgeschlossen hat, dass man das gar nicht genießen kann. Dass man fast so eine Art Niedergeschlagenheit sogar hat. Also wie so ein Afterblues, kann man fast schon sagen. Und grundsätzlich Konzentrationsstörungen, dass man erschöpft wirkt, dass man Müdigkeitsphasen hat. Ich glaube, was ein Thema ist, was dann viele auch nachempfinden können, ist das Thema Gereiztheit oder dass man eine sehr, sehr kurze Zündschnur besitzt. Und das sind alles so Anzeichen, dass irgendwas im Körper, irgendwas im Geist eben belastet oder auch vielleicht überlastet ist. Und ich glaube, wenn man das versucht, auch dann irgendwann ernst zu nehmen, dann wird es auch leichter fallen, die Löcher zu vermeiden.
Es gab vor einigen Jahren mal einen Song von den Söhnen Mannheims, das hat die Welt noch nicht gesehen, hieß das Ding, und da gibt es eine Zeile, der Mensch lernt nur, wenn er Scheiße frisst. Natürlich eine sehr harte Geschichte. typisch Söhne Mannheims, aber
ja.
Ich weiß noch, ich war damals mit einem guten Freund unterwegs und sagte, eigentlich ein geiler Song, aber das ist ein bisschen hart, oder wenn dieser Satz nicht wäre. Dann habe ich gesagt, ja, ein bisschen hart, ja, aber warum triggert dich der so? Und er sagte, naja, vielleicht, weil ich da selber auch ein bisschen betroffen bin von, ich lerne es einfach wirklich immer nur, wenn ich es dicke kriege. Und auch dann ist es noch die Frage, ob ich es wirklich gelernt habe oder ob ich das einfach nur durchziehe bis zum nächsten Breakdown. Und erstaunlicherweise, ich fand es schon gut, dass er mir das so mitgeteilt hat. Aber ich habe mir da so oft drüber Gedanken gemacht und ich habe so viele einfach im Freundeskreis, dass ich mir eigentlich ständig Sorgen machen muss, dass irgendeiner von denen oder eine von denen den Schuss dann wirklich nicht hört. Und leider ist es auch so, dass ich habe es jetzt gerade eben ja auch schon kurz angedeutet, dass ich dadurch auch schon Menschen verloren habe, einfach auch, weil sie den Druck, den sie sich selbst gemacht haben, nicht mehr ausgehalten haben. Bis hin zu Menschen, die sich dann auch wirklich das Leben genommen haben. Also auch das klingt jetzt sehr düster und ich glaube, aber auch jeder von uns da draußen wird wahrscheinlich den einen oder anderen auch kennen, der sich das Leben genommen hat und aus unterschiedlichen Gründen. Weiß aber auch, dass in meinem Umfeld zumindest auch einige, die davon betroffen waren oder die dann diese Entscheidung getroffen haben, vielmehr diese Welt zu verlassen, auch wahnsinnig übertrieben haben. Aber, und jetzt kommt's, nicht im Sinne von zu viel arbeiten, nicht im Sinne von zu viel Sport, sondern sie haben es übertrieben, wie soll ich sagen, ihre Probleme wegzumoderieren, sich nicht damit auseinanderzusetzen, wahre Weltmeister im Verdrängen, wahre Weltmeister im Ausreden erfinden, wahre Weltmeister im Versteckspielen, wahre Weltmeister im Doppelleben führen. Ganz, ganz kurios. Und haben dadurch natürlich einfach auch ganz viele Menschen vor den Kopf gestoßen, weil viele Menschen das gar nicht mitgekriegt haben, dass da jemand eigentlich ein Riesenproblem hat. Und ich meine jetzt nicht eine vererbbare Depression zum Beispiel, sondern das waren einfach auch Menschen, die in eine Depression gefallen sind und wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, über das Thema hier. Aber die ist da zustande gekommen eben durch die Übertreibung. Und darüber wollte ich einfach mit dir auch nochmal sprechen, weil es beim Übertreiben ja oft dann immer sehr schnell ums Körperliche geht, aber da ist ja auch durchaus ein psychischer Faktor dabei. Es ist psychisch zu übertreiben, oder?
Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Denn ohne die Übertreibung, die psychisch stattfindet, kann man den Körper ja fast gar nicht dazu antreiben und motivieren. Zwar kann man, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen, man sagt das ja schon mal gerne, ja, einfach Birne ausschalten und loslaufen. Oder Birne ausschalten und mal machen einfach, aber das geht ja gar nicht. Also vor allen Dingen, wenn man versucht, die Birne vor etwas auszuschalten, was man eigentlich nicht möchte oder was einem schwerfällt, wo man sich wirklich aufraffen muss, das kann man am Ende des Tages nicht ohne Schaden erledigen und einfach dahin rotzen. Und deshalb glaube ich, die Motivation am Ende auch übertreiben zu können, egal in welcher Form auch immer, im Kreieren, im Lügen, im Betrügen, im Arbeiten etc., das muss man erstmal in der Birne kreieren. Und deshalb ist eben die Frage, ob man, wenn man in diesem Kreationsmodus ist, ob man dann tatsächlich erkennt, dass das letztendlich zu weit führt, weil man muss Verantwortung übernehmen für sein Handeln, für seine Entscheidungen. Man muss letztendlich auch die nächsten Schritte, die eventuell damit verbunden sind, weiter spinnen, weiter durchgehen und weiter abarbeiten und abreißen. Und ich glaube, dass man dann schon in so eine Kettenreaktion hineinkommen kann, wo man dann sagt, nicht der letzte oder vorletzte Schritt vorm Umkippen war das Problem, sondern die ersten zwei Schritte. Weil damit habe ich letztendlich mehr oder weniger die Lawine zum Rollen gebracht. Zwar sagt man auch schon mal gerne, hinterher ist man schlauer, aber letztendlich muss man versuchen, wenn man es selber kann, auf die körperlichen Wahrnehmungen zu hören. Wenn man es nicht kann, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass man Menschen um sich herum hat, die einen darauf hinweisen. Und einfach sagen, pass auf, du kannst das jetzt so weitermachen, aber dann wird's mal richtig schlecht, weil du dich körperlich verändert hast, du hast dich charakterlich vielleicht sogar verändert und du bist nicht mehr die Person, die wir schätzen gelernt haben. Und spätestens das sollte natürlich jemandem zu denken geben. Wobei natürlich ein Faktor bei dem Thema Übertreiben auch der ist, dass man sich schon mal auch sozial dann zurückzieht. Also weil man halt so im Drive ist, dass man dann sagt, nee, ich kann hier den Termin nicht wahrnehmen und ich kann zu dem Treffen nicht kommen. Magst du mal einen Kaffee trinken? Nee, da habe ich keine Zeit für. Also das heißt, manchmal ist dieser Faktor, dass jemand auf eine andere Person einwirken kann, dadurch schon hinderlich, dass die Person, die man erreichen möchte, sich eben zurückzieht. Und ich glaube, auch gerade dann ist ein stabiles Umfeld wichtig, weil man dann das ein oder andere Kanickel dann aus dem Loch mal rausziehen muss und sagen muss, hör mal, was vergräbst du dich denn hier die ganze Zeit? Komm mal raus, komm mal zu dir und schau dich mal im Spiegel an.
Absolut. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen bildlich werden wollen, oder ich würde es ganz gerne mal, oder beziehungsweise eine Verbindung schaffen zu sehr klaren Bildern, und zwar, wenn wir über Grenzen sprechen und Menschen, die eben diese Grenzen überschreiten und dann auch ja, mental nicht mehr so richtig gesund sind, da fehlt, glaube ich, ja irgendwie ein Stück weit, weiß ich nicht, ob das Erziehung ist oder die richtige Erziehung ist oder ein normaler Umgang mit dem Thema Grenzen. Weil jetzt von Dingen her, wenn man sich das einfach mal überlegt, Grenzen schützen uns ja unter anderem auch. Ne? Also schon die eigene Haut grenzt unseren Körper gegen die Umwelt ab. Klares Ding. Immunsystem sorgt dafür, dass zum Beispiel jetzt Wunden irgendwie schnell geschlossen werden. Hauswände schützen uns vor Einbrechern, Kälte und so weiter. Persönliche Grenzen schützen uns vor Enttäuschung und Vertrauensmissbrauch. Also wir haben eigentlich, wenn wir jetzt mal so rumdenken, als Menschen ja eigentlich ein ganz gesundes und normales Verhältnis zu Grenzen. Und trotzdem überschreiten wir sie. Und ich sage auch immer, Grenzen, wie soll ich das ausdrücken? Grenzen erschaffen Wirklichkeit. Denn unser Leben wird ja erst möglich durch die Existenz zum Beispiel des Todes. Und weil wir wissen, dass wir wahrscheinlich Leben nicht hier rauskommen, wird das Leben kostbar. Also Glück kann man eigentlich erfahren, weil wir Unglück kennen und weil etwas aufhört, also unser Leben, gibt es überhaupt einen Anfang. Also ist jetzt sehr philosophisch, aber das sind so meine Gedanken zum Thema Grenzen. Und das hat ja jeder in sich eigentlich. Jeder hat das in sich. Jeder weiß das irgendwo auch. Dafür brauchst du gar keinen schlauen Podcast. Ich habe es jetzt auch hier nur nochmal zusammengetragen. Aber warum ist uns das so selten nicht mehr bewusst?
Ich glaube, weil wir ein Thema nicht berücksichtigen, was wir anderen gegenüber schon tun, nämlich Nachsicht. Also wir sind nicht nachsichtig mit uns selbst, wenn wir Gas geben, ne? wenn wir eben, wie gesagt, getrieben sind. Und ich glaube, manchmal ist es halt schön, sich, wenn man Kollegen hat, Mitarbeiter, Angestellte, spielt eigentlich keine Rolle, aber wo man sich halt so ein bisschen matchen kann, ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, zu schauen, wie man diese Person behandelt. Also außer man ist jetzt ein Unmensch, ne? Also dem können wir eh nicht mehr helfen. Aber jetzt mal wirklich so ein kaputter, also so von der Einstellung her und immer Vollgas und keine Uhrzeiten und nicht nach Hause und so weiter. Grenzüberschreitend und dann aber gleichzeitig, wie geht diese Person mit anderen Leuten um? Und da ist auch schon häufig so, dass man geduldig ist, dass man, nehmen wir auch das große Wort, empathisch ist mit anderen, dass man den Pausen gönnt, dass man den Urlaub gönnt und sagt, nee, lass doch jetzt mal alles liegen, das kann bis morgen warten. Und genauso wie man letztendlich andere Menschen idealerweise behandelt, sollte man sich natürlich auch selber behandeln. Weil zum einen ist kein Verbrechen und wenn man unternehmerisch denkt oder wenn man letztendlich selbstständig ist, es gibt ja meistens keine Instanz darüber, außer natürlich das private Umfeld, aber arbeitstechnisch betrachtet, die dem Chef oder der Chefin sagen würde, ja, mach mal halblang. Ne? Also, man muss es selber tun. Und letztendlich ist aber jeder für sich Chef des eigenen Lebens oder Chefin des eigenen Lebens. Das heißt also auch, wenn man angestellt ist oder nur auf Teilzeit arbeitet oder nur Elternteil ist und nur in ganz, ganz dicken Gänsefüßchen, dann ist es meiner Meinung nach völlig legitim, dass man nachsichtig mit sich ist. Weil oft fehlt das ja. Also wenn man kennt das, glaube ich, aus vielen Beziehungen, wo sich ein Elternteil mal, ich sage jetzt mal bewusst, der Erziehung und der Aufzucht der Kinder widmet und das andere Elternteil geht, wie man gemeinhin sagt, arbeiten. Und dann trifft man sich irgendwann am frühen Abend oder am späten Abend, je nachdem, wann der eine oder die andere nach Hause kommt. Und wie war denn der Tag? Ja, wie denn? Wie soll der gewesen sein? Tohu wa bohu. Ne, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Das Problem ist aber, man hat überhaupt keine Zeit in diesen vielen Stunden miteinander verbracht. Das heißt, man kennt den Stresspegel des anderen gar nicht. Aber ich glaube schon, dass man sich versuchen kann, da hineinzuversetzen. Und da muss auch mal gut sein. Also da muss auch mal, ich sag's mal ganz klassisch, das Bügelbrett zusammengeklappt werden, das Tablet und der Laptop oder das Laptop zusammengeklappt werden. Und dann muss einfach mal entspannt werden oder über andere Dinge gesprochen werden oder mal Urlaub geplant oder wo können wir am Wochenende hinfahren. Und allein diese Vorstellungen können dazu beitragen, dass man letztendlich sich selber, ich sag's mal süß, sich selber noch mehr lieb hat. Und ich glaube, dass das Thema Nachsicht einfach ganz wichtig ist.
Und das ist schön, dass du es ansprichst, weil ich habe mir da auch im Vorfeld der Aufzeichnung jetzt ein bisschen Gedanken gemacht und das ist schon auch heftig, wenn man sich mal überlegt, wenn man ein bisschen recherchiert auch, dann hat ja dieses Übertreiben unter anderem auch damit zu tun, dass man selber erstmal wenig Grenzen setzen kann, weder sich selbst gegenüber noch anderen gegenüber. Und diese Abgrenzung lernt man natürlich logischerweise auch schon ganz klein als Kind. Und wenn man das als Kind nicht gelernt hat, sich abzugrenzen, dann wird es logischerweise, das ist jetzt irgendwie no rocket science, auch als erwachsener Mensch ziemlich schwer, sich gegen Ausnutzung, Überforderung und Anpassungsdruck zur Wehr zu setzen. Also ganz egal, ob im Berufsleben oder Freundschaften oder Beziehungen. Es ist so, das gibt ja so Schlagworte, die jeden von uns in irgendeiner Form berühren, der so ein bisschen Schwierigkeiten mit Abgrenzung hat. Kennst du bestimmt auch. Sowas wie zum Beispiel, ah, das kriegst du schon hin. So. Mhm. Oder auf dich ist doch eigentlich immer Verlass. Oder lass mich bitte nicht im Stich.
Ja.
So. Die Frage ist, ja, wir helfen natürlich gerne. Also du machst das gerne, ich mache es auch gerne. Aber haben wir dazu überhaupt Lust? Oder die Zeit? Oder haben wir vielleicht ganz andere Pläne? Oder fühlen wir uns vielleicht sogar bedrängt oder ausgenutzt? Oder überfordert? Also dieses mulmige Gefühl, das da bleibt. Und trotzdem gehst du dann eben, ja, weiß ich nicht, die ungeliebten Überstunden ein, übernimmst Aufgaben, unangenehme Konfrontationen, gehst du aus dem Weg und so weiter. Und für die KandidatInnen, da ist tatsächlich ein Wort entscheidend, und zwar das Wort Selbstfürsorge. Zu wenig davon, und da sind sich nun wirklich alle wissenschaftlich einig, führt dann automatisch zu psychischen Problemen oder Störungen oder Ängste oder sogar Süchte, Depressionen, Burnout, krankhafter Stress, gilt so als typische Ausprägung, wenn emotionale Grenzen gestört und nicht im Gleichgewicht sind. Und als ich mir das so immer mal quer gelesen habe, ein bisschen rumtelefoniert habe, fand das schon erschreckend, weil ich mich da auf der einen Seite so ein bisschen wiedergefunden habe. Und auf der anderen Seite dachte ich mir aber auch, schwer die Balance zu halten, weil ich mache es auch gerne. Also, wenn mir jemand sagt, das kriegst du doch bestimmt irgendwie hin, dann bin ich schon getriggert und denke so, naja, wenn du das schon einschätzt, dann will ich den jetzt auch nicht enttäuschen. Also man ist ja relativ schnell in so einem Karussell drin und das wird immer schneller und irgendwann stoppt das abrupt und du fliegst aber immer noch durch die Luft.
Ja, vor allen Dingen die Frage ist, wer sammelt dich dann auf?
Genau.
Ne, weil wenn du die Person bist, auf die sich alle verlassen können, wenn du die Person bist, die niemanden im Stich lässt, wer sammelt dich denn auf? Also wer kratzt dich vom Asphalt? Deshalb ist es schon so, dass das Thema Selbstfürsorge eigentlich selbstverständlich sein müsste, meiner Meinung nach auch etwas übertrieben, gerne auch Schulfach, weil wir sind ja schon in der Pflicht, uns eben selber zu lieben, ne? Auch wenn es, wie gesagt, etwas romantisch jetzt klingt, aber und uns eben selber für wichtig zu nehmen und nachsichtig mit uns selber zu sein, damit das andere auch tun. Und wir auch die Motivation haben und auch die Fähigkeiten entwickeln, eben das auch bei anderen Menschen umsetzen zu können. Ne? Klar, es gibt Leute, die haben wirklich von Geburt an so Blätterteigherzen, die machen alles gerne für jeden und finden auch alle wunderbar. Aber es gibt auch viele, die unheimlich Schwierigkeiten haben, mit anderen Menschen einfach wirklich Aug in Aug und auf Berührung, Nähe öffnen, Vertrauen entwickeln, einfach Schwierigkeiten haben. Und ich glaube, ein wunderbares Werkzeug dafür ist, das bei sich selber auszuprobieren, mit sich selber im Reinen zu sein. Und bei vielen Dingen, und ich glaube, da kann man in ganz viele Biografien von ganz, ganz großartigen Persönlichkeiten hineinschauen. Da gibt es immer einen Bereich, wo ganz klar gesagt wird, du musst einfach auch Nein sagen können.
Ja.
Nein zu einer Aufgabe, Nein zu einer Person, Nein zu irgendwelchen Zielen, Nein zu sich selbst, weil man ist ja dann manchmal eben getrieben und möchte dann gegen das eigene Nein und gegen die eigenen Widerstände trotzdem was umsetzen. Und deshalb ist das Wort Nein schon sehr groß, wuchtig, aber eben auch Grenzen aufzeigend, und sei es einfach nur für sich selbst.
Jetzt bist du ja selbst Vater und ich habe bei mir festgestellt, das ist ganz, ganz interessant, weil es auch eine interessante Theorie gibt oder ist. Und zwar, wenn es um Grenzen geht, die du setzt und die du erstmal für augenscheinlich für ein Kind tust. Und da sagte mir neulich ein sehr, sehr guter Psychologe, also es ist gar nicht so gut, wenn man überlegt, welche Grenzen könnten einem Kind jetzt wirklich gut tun. Sondern es ist eigentlich viel besser, wenn man für sich selbst Grenzen setzt. Und diese Grenzen müssen gar nicht immer gleich sein. Also wenn du heute zu deinem Kind sagst, turn bitte nicht auf meinem Bauch so rum, das tut mir weh. Entschuldigung, dann kann das am nächsten Tag total in Ordnung sein.
Oder sogar am nächsten Tag.
Bitte?
Oder sogar toll.
Oder sogar toll.
Ja, so ist es.
Aber es ist wichtig, dass du von dir ausgehst und diese Grenzen setzt. Und das hat nichts mit Unstetigkeit zu tun, sondern, naja, dafür sind wir eben Menschen. An einem Tag finden wir es gut, am anderen Tag eben nicht so gut. Aber trotzdem gibt es eben eine Grenze. Und da auf sich zu hören, ist doch vielleicht einfach eine gute Idee, oder? Also jetzt kann man natürlich irgendwie nicht den Leuten da draußen empfehlen, ihr müsst einfach nur Kinder in die Welt setzen. Aber vielleicht ist es eine gute Idee, erstmal bei sich anzufangen. Wie siehst du es?
Ich glaube, dass die Maßregelung von Kindern einem helfen kann, sich selber auch ein bisschen Maß zu regeln. Also was ist wichtig, was ist weniger wichtig? Und das ist ein schönes Beispiel mit dem auf dem Bauch rumtrampeln oder rumturnen. Und aber ich glaube einfach, dass man im Dialog mit den Kindern, und da würde ich gerne ein Beispiel bringen, aus einem Wortgefecht mit meinem Sohn, der eine Deutscharbeit zurückbekommen hat und hatte eine 4. Und unter anderem wurde die Rechtschreibung kritisiert. Und dann habe ich gesagt, okay, aber das Thema mit der Rechtschreibung, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, also dass das kritisiert wurde. Ja, aber der Lehrer, unser eigentlicher Lehrer, der war nicht da und die Vertretung, die hat das kritisiert. Dann habe ich mit dem eigentlichen Lehrer gesprochen, habe ihm das gezeigt und der konnte das nicht nachvollziehen. Da habe ich gesagt, ja, das sind ja Ausreden. Also, was du jetzt präsentierst. Wenn die Rechtschreibung kritisiert wurde, das ist relativ einfach. Schreibst du das Wort richtig, ja oder nein? Schreibst du es falsch, ist es relativ klar. Und dann musst du jetzt nicht darüber diskutieren, was der eine oder der andere Lehrer oder Lehrerin gesagt hat. Und dann sagt er auf einmal, ja, was heißt das denn? Willst du, dass ich ein Einserschüler werde oder was? Habe ich gesagt, nein,
ja,
will ich nicht. Ich will, dass du bei dem, was du machst, versuchst, dein Bestes zu geben. Das ist alles. So, und wenn du in eine Arbeit reingehst und sagst so, ich habe versucht, mein Bestes zu geben und es reicht für eine 3, ja, dann ist es nun mal so. So, wenn es für eine 2 reicht oder gar für eine 1, ja, dann wirst du dich doch selber freuen. Aber sich nicht vorzubereiten und dann zu erwarten, dass man dann auch noch Verständnis zeigt, als Elternteil in dem Fall, das halte ich dann für schwierig. Und aber die Frage ist natürlich, tun wir, wenn wir jetzt eben in dem Fall das Kind, ich sage jetzt mal bewusst kritisieren oder animieren, motivieren vielleicht, zu versuchen, sein Bestes zu geben. Tun wir das denn eben auch? Oder gehen wir vielleicht sogar über Grenzen und versuchen in allem immer nur die Nummer 1 zu sein, was dann komischerweise nicht gelingt, weil wir uns häufig verstricken oder in Multitasking sozusagen versinken, was wir, glaube ich, menschlich teilweise gar nicht können. Also die ein oder andere Studie dazu soll es geben, dass wir nicht multitaskingfähig sind. Und ich glaube einfach, dass man aus diesen Dialogen, aus diesen Situationen für sich selber immer wieder was rausziehen kann. Also man sollte meiner Meinung nach nicht unrealistische Ziele und Widerstände und Grenzen aufzeigen, die man selber im Grunde nicht einhalten würde oder kann und auch nie getan hat. Und gleichzeitig aber auch die Hürden nicht so bauen, dass sie nicht übersprungen werden können. Und ich glaube, dann ist auch letztendlich möglich, auf einer Ebene zu kommunizieren, dass man, was ja heute auch ein Riesenpunkt ist, dass man auch mal Fehler machen kann, Die Frage ist aber, wird das zugestanden? Vor allen Dingen, gestehen wir uns das selber zu? Sprechen wir darüber? Geben wir Fehler offen zu? Oder versuchen wir sie zu kaschieren, indem wir einfach nochmal eine Schippe oben drauflegen und vielleicht noch weitere Fehler produzieren? Und deshalb denke ich, ist das Thema Kinder, Jugendliche, und dazu muss man keine eigenen haben. Ich denke, dass man sich auch engagieren kann, in Vereinen arbeiten kann. Da freuen sich viele drüber. Aber letztendlich auch Austausch mit Kollegen teilweise völlig ausreichend sein könnte.
Ja, aber du hast was angesprochen, was ich ganz elementar finde, und zwar, dass man über Grenzen spricht, dass man sich mitteilt. Also das, was du mit deinem Sohn gemacht hast, ist doch im Grunde eigentlich schon genau das, genau der Weg, nämlich in Kommunikation zu gehen miteinander, um auch Grenzen klar zu machen und auch verständlich zu machen. Das ist was, was ich ganz, ganz wertvoll finde. Das jetzt auch wieder gerade erlebt, wo du es jetzt gesagt hast, fiel es mir wieder ein, dass unsere Tochter massiv ein Problem hat, sich wickeln zu lassen, gerade im Moment, so eine Phase, und tritt immer aus. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst oder ob du dich noch daran erinnern kannst, dass das deine Kinder gemacht haben. Oder vielleicht haben sie es auch gar nicht gemacht. Und wir hatten es jetzt eine Zeit lang im Griff, und dann irgendwann bin ich auch recht deutlich geworden, was natürlich ganz schön schwierig ist bei einem Kind mit 14 Monaten. Und erstaunlicherweise war es auch so, dass ich dann wirklich einfach auch nicht laut, aber sehr bestimmt geworden bin und auch die Oberschenkel leicht festgehalten habe und gesagt habe, es ist jetzt Schluss. Und dann kam plötzlich, wurden die Augen ganz groß, und dann kam ein ja. Ein kurzes, knappes ja. Und dann ging das, bitte?
War klar, deutlich.
Ja, es war deutlich. Und dann ging das noch so 2-3 Mal, und dann habe ich dann nochmal die Oberschenkel festgehalten und habe gesagt, es ist jetzt Schluss. Und dann kam ja. Und dann war auch Schluss. Und dann habe ich mir überlegt, und war ich auch echt sauer und dachte mir so, hä, was ist denn hier los? Und dann habe ich ihr erklärt und habe gesagt, weißt du, ich finde es richtig doof, dass ich jetzt so werden muss. Ich finde es richtig doof, und das macht mich auch traurig, dass ich überhaupt mit dir so sprechen muss. Aber hier ist einfach eine Grenze erreicht, wo ich einfach dir sagen will, das funktioniert zwischen uns beiden nicht. Niemals wird wahrscheinlich ein Kind mit 14 Monaten das alles verstehen. Aber ich glaube, sie hat irgendwas mitgenommen. Also zumindest einfach die Tatsache, dass da eine Grenze gesetzt war, und wir haben darüber gesprochen. Und da habe ich wieder festgestellt, wie wichtig es ist, dass du ein Kind musst jetzt nicht totlabern, aber wirklich in den Dialog zu gehen und zu erklären, warum sind da auch Grenzen und warum ist das für dich wichtig. Und da beginnt das, weil das, was ich vorhin so zitiert habe, auch was in der Kindheit elementar ist, ich glaube, das fängt eben da schon an. Und ich glaube, da wird ein Grundstein gelegt. Und ich glaube, auch da haben die meisten von uns, die es einfach auch übertreiben, mit sich übertreiben oder auch mit anderen übertreiben, vielleicht ein kleines Defizit, wenn man mal genau hinguckt. Kann das sein? Oder könnte das sein?
Definitiv. Definitiv, was ich noch unbedingt erwähnen wollte in dem Zusammenhang, weil das erlebe ich auch in dem Kundenkontakt zum Beispiel. Wenn ich merke, da möchte jemand den einen oder anderen Tipp oder Empfehlung, also als Ärzt oder Ärztin kann man ja nur Empfehlungen aussprechen und keine Vorgaben machen. Und ja. wenn ich aber merke, da ist Widerstand, weil die Person einfach gewisse Dinge besser zu wissen scheint oder auch nicht abgeben möchte oder etc., dass man das Thema Delegieren unheimlich gut auch mit Kindern trainieren kann. Weil man versucht natürlich auch viele Arbeiten, viele Aufgaben zu übernehmen, auch für Kinder zu übernehmen. Allein das Hin- und Her-Kutschieren und da und dort und so weiter. Aber gerade das, was man dann auch im Sport, vor allen Dingen im Mannschaftssport, nicht so gut kann, eben Aufgaben auch mal zu verteilen und zu sagen, du kümmerst dich um das, du kümmerst dich um das. Und nicht nur, ich bin der Kapitän, ich mache alles. Oder ich bin die Abteilungsleiterin und mache alles hat Probleme zu delegieren. Das kann man mit Kindern auch wunderbar üben. Erstens entwickeln die Kinder ein Verantwortungsbewusstsein. Und zweitens merkt man selber, dass man dadurch viel effektiver arbeiten kann. Und das ist sicherlich auch etwas, wo man nicht an Grenzen stoßen muss, um zu erkennen, hey, da sind noch rechts und links Leute, die ich einbinden kann, sondern das letztendlich von vornherein zu tun, weil es auch seinem oder dem Umfeld eine ganz andere Wertschätzung entgegenbringt.
Ich glaube, das ist auch genau das, was viele als Tipp geben in so einem Moment, nämlich das Selbstwertgefühl aufzubauen. Also das heißt auch, wenn dir da was abgegangen ist, eben einfach auch ein starkes Selbstwertgefühl schützt ja die Grenzen oder deine Grenzen und gibt einem zugleich aber auch die Freiheit, Grenzen zu verändern und anzupassen, wenn es nötig ist. Und auch, und das ist, glaube ich, so das Elementare, die innere Balance, großes Wort oder großes Thema auch. Aber wenn es eben darum geht, dass man vielleicht selber merkt, dass man in dieser merkwürdigen Spirale ist, von immer ständig über Grenzen hinweggehen zu müssen, dann ist das vielleicht einfach auch eine gute Überlegung, zumindest mal zu schauen, wie kann ich denn meine innere Balance wieder finden, damit ich mich auf diese Challenge erst gar nicht einlasse. Das kann ja alles Mögliche sein. Das kann eben einfach auch mal, ja, wie in meinem Fall jetzt der Crosstrainer sein, wo man sich einmal richtig kaputt macht, 2 Stunden lang. Oder das kann auch ein gutes Buch sein, das kann ein Spaziergang sein, das kann so viel sein. Also wie man seine innere Balance findet, das ist, glaube ich, boah, uferloses Thema. Aber haben wir auch schon drüber gesprochen hier im Podcast. Aber ist auch eine Herausforderung, die innere Balance zu finden, oder?
Das ist, denke ich, die größte Herausforderung. Weil man ja in den Momenten, wo man sich nicht bestimmten Aufgaben widmet, häufig das Gefühl hat, man verplempert Zeit und könnte ja viel weiter sein. Und aber letztendlich, auch das ist ja etwas, was man dann lernen muss oder lernen sollte, dass es einfach Momente ja des Aufladens gibt, Momente der Reflexion, Momente des in sich Ruhens, um auch tatsächlich weiter belastbar sein zu können und eben die Projekte auch umsetzen zu können, die man sich vorgenommen hat. Und eben nicht abzuwarten, bis man das ein oder andere körperliche Gebrechen entwickelt, was einen ja dann de facto häufig um Tage, Wochen zurückwirft. Und gleichzeitig natürlich auch unheimlich viel in der Birne anrichtet, weil man letztendlich in dem selbst auferlegten Zeitplan oder den Zeitplan gar nicht mehr erreichen kann. Und deshalb ist es, glaube ich, immer mal wieder gut, ja, die ein oder andere, auch das hatte ich schon mal in einer Folge erwähnt, Geduldsfuge einzubauen.
Geduldsfuge einzubauen, das ist aber ein schönes Wort. Geduldsfuge einzubauen. Ja. Schön. In diesem Sinne werde ich jetzt mal die Grenze ziehen und sagen, nach 52 Minuten, fast 53 Minuten, muss an dieser Stelle mal Schluss sein. Damit wir es nicht übertreiben und damit wir auch noch genug Futter haben für die nächste Folge, auf die ich mich sehr freue, nämlich, wir haben schon angetextet, wie geht das denn eigentlich, dass man gut durch den Winter kommt mit einer guten mentalen Gesundheit? Danke dir sehr für heute und freue mich auf nächste Woche.
Ich mich auch. Ich leg mich wieder hin. Bis nächste Woche.
Schlaf gut.
Danke. Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.